mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Herzlich willkommen bei den Waffeln einer Frau. Heute haben wir hier bei uns im Studio einen echten Superstar zu Gast. Clemens, hold on to your seat. Yes. It's an international star, der heute bei uns ist, nämlich ein DJ. Die Rede ist von Alle Farben. Mhm. Ein Wahnsinnsname erstmal, oder?
Ja, erstmal fragt man, heißt er jetzt mit Vornamen Alle, mit Nachnamen, weiß man ja auch nicht so genau. Toller Name auf jeden Fall. Und kommt ja auch direkt hier aus Kreuzberg, ne, direkt um die Ecke.
Ja, und super. Kocht vor allem. Also ich glaube, das ist so lustig, weil man immer denkt, ja, DJs und auch Rapper und so, die fahren den ganzen Tag mit dicken Autos rum und schaukeln immer so an der Ampel so hin und her. Oder irgendwie sind auf Schaumpartys und nehmen Drogen. Aber nichts dergleichen. Alle Farben ist ganz bodenständig und hat in der Corona-Zeit hauptsächlich gekocht, hat sogar auf seinem Account nur Rezepte eigentlich ausgetauscht und das aber wirklich auf höchstem Niveau. Also wenn ihr da mal gucken wollt, müsst ihr euch wirklich anschauen. Da gibt es eine ganze Menge und wir reden auch ein bisschen übers Kochen.
Naja, und es gibt natürlich eines der aufwendigsten Spiele in der Geschichte von mit den Waffeln einer Frau überhaupt.
Ne? Nämlich?
Das pürierte Essen. Weißt du, was das für ein Aufwand war?
Natürlich, ihr habt einen Pürierer benutzt. Ja, das war Wahnsinn. Also was die Redaktion hier geleistet hat, war unglaublich. Und,
ich bin mir nicht sicher, ob du das gesehen hast, aber jetzt...
Nein, aber das ist toll. Und ich liebe alle Spiele, die irgendwas mit Essen zu tun haben. Im Gespräch mit einem Top-Musiker, würde ich mal sagen, war das mein Tag. Ich hoffe, eurer wird's auch. Hier kommt das Gespräch mit den Waffeln einer Frau mit Alle Farben. Ladies and Gentlemen, ich freue mich wahnsinnig heute auf einen echten Superstar hier im Studio, dessen Gesicht man nicht so direkt kennt, aber jeder kennt seine Musik. Mega DJ, Alle Farben ist heute bei uns. Hallo Hans.
Hallo,
Franz.
Hallo.
Weißt du, wie ich mir die... Du heißt nämlich Franz mit S hinten.
Richtig,
eigentlich.
Ja.
Und zwar Zimmer. Und ich habe mir die Eselsbrücke Hans Zimmer gemacht, weil der ist ja ein ganz berühmter Filmmusikkomponist.
Und da kommt ganz oft die Frage, bist du verwandt mit dem?
Nur aber, weil du Zimmer aber, heißt, jetzt hör mal auf,
da gibt's
tausend
so viele.
Zimmer auf der Welt.
Aber das, weil der Name, weil die Namen sind sich auch noch so ähnlich, auch mit dem Hans und dem Franz und mit dem S am Ende, das dann halt wirklich, das so plump, das passt nicht, aber es wird trotzdem gefragt.
Aber es wird trotzdem immer gefragt, oder? Aber egal, dann hat man so einen kleinen Einstieg, weil man braucht immer so einen kleinen Einstieg. Ich hätte mir einen ganz anderen Einstieg für uns beide überlegt, nämlich, dass ich nochmal mein Bedauern ausdrücken wollte darüber, dass wir aus hygienischen Gründen, es gibt ja immer irgendwelche Gründe momentan, entweder sind hygienische Gründe oder Datenschutzgründe. Bei uns sind es die hygienischen, warum wir momentan keine echten selbstgemachten Waffeln anbieten können. Ausgerechnet bei dir, wo du so ein, ich möchte mal sagen, ein Feinschmecker bist.
Und jetzt gibt's hier die Waffeln. Woher sind die?
Oh, ich weiß.
Das dürfen wir nicht sagen, ne?
Ich reiß es mal ab, was sie da drüber geklebt haben. Frische Waffeln, immerhin steht nicht drauf, gut und günstig.
Steht drauf zumindest, dass es frische Waffeln sind.
Mit 32% Hühnerei. Und was sind die restlichen 68?
Butter.
Dann könnte es eigentlich gut laufen, ehrlich
gesagt.
Eigentlich
dann schon ja ganz gut.
Du bist der totale Kochfreak, oder? Aber ich meine, wirklich jetzt nicht irgendwie einen Eintopf rühren, sondern ich meine, ich habe auf deiner Seite gesehen, das ist ja Kunst, was du da machst.
Ich hatte ja viel Zeit und ich habe schon immer gerne gekocht und 2 Jahre von der Bühne verbannt und da ist so viel Zeit gewesen und so viel Zeit, die zu füllen war. Und ich habe gesagt, was ich immer schon mal machen wollte, ich wollte professionell kochen lernen. Und da habe ich mich wirklich jeden Tag in die Küche gestellt und das Messer geschwungen, den Kochlöffel geschwungen. Und ich interessiere mich schon lange dafür, aber es fehlte halt an Zeit, überhaupt mal so in die Richtung was auszuprobieren.
Ja, und es haben ja alle gemacht, lustigerweise. Also alle Menschen, ich kenne auch viele Frauen übrigens, die sagen, ich habe überhaupt keinen Bock zu kochen und ich koche nie und so. Und alle die mussten dann irgendwie so ran, ja, oder wollten ran. Und ich glaube ja, kochen muss man gar nicht lernen, weil kochen kann, finde ich, eigentlich nicht schief gehen. Es sei denn, man mischt jetzt irgendwie besondere, sag ich mal, man versucht eine besondere Substanz oder Konsistenz irgendwie ranzuschlagen oder zu schäumen. Hast du dich auf solch dünnes Eis bewegt?
Absolut, ja. Ich hab dann auch angefangen, so Molekularküche auszuprobieren und so.
Also kleine so Geleekugeln, die im Mund explodieren.
Genau, so Bubbles.
Nicht dein
oder
Ernst.
Trockeneis und weiß ich. Ich habe versucht halt irgendwie so Sachen ausprobieren, wo man sagt, okay, das würde man sonst nicht machen, weil man sonst halt irgendwie, wenn man einfach normales Abendessen hat und ich habe jetzt, sag ich mal, eine Stunde Zeit, um Essen zu machen.
Ja, machst du nicht.
Warum?
Nee, macht man. Ich mache zum Beispiel auch, ich habe viele Gäste und ich koche viel, aber ich mache dann auch keine Experimente, weil wenn ich weiß, da sitzen jetzt 14 Leute, dann möchte ich nicht wissen, ob das funktioniert, was ich mir da ausgedacht habe.
Nee, eben. Darum war es gut, dieses Zeitfenster zu haben. Jetzt kann ich sagen, okay, ich habe das irgendwo alles mal ausprobiert oder vieles ausprobiert und kann für mich sagen, es ist total mein Ding und ich würde es auch immer wieder machen, aber ich freue mich eigentlich schon ein bisschen mehr, eigentlich wieder Musik zu machen in Clubs auf Festivals.
Ja, es steht ja unmittelbar bevor. Was war das Verrückteste, was du gekocht hast?
Das Verrückteste?
Also, oder wo du sagst, da hast du die verrücktesten Ingredienzen irgendwie zusammengesucht, Trockeneis, Bubbles, was kann man sich da vorstellen?
Also ich finde eine total geile Kombi und auch gar nicht, wo man vielleicht nicht im ersten so drauf kommt, so Tiramisu mit Brombeer und roter Beete, fand ich total geil.
Sieht auch schön aus.
Das passt schön zusammen und dann halt so anstatt hellem Löffelbiskuit dann halt dunklen.
Ja.
Dann hast du so Schoko noch. Das ist so super erdig, super lecker geschmeckt und nicht auf den ersten Blick so zusammengehörend, finde ich.
Wenn du mit Bubbles gearbeitet hast, momentan ist doch dieser brutale Bubble-Tea so in, ja?
Ja, Wahnsinn, dass das wieder in ist.
Ja, und vor allem, jetzt mal ganz, ich meine, ich kann es total verstehen, allerdings, also ich kenne es nur von meinen Kindern, es werden ungefähr 100 Bubbles werden getrunken oder gegessen und die restlichen 100 werden auf Fahrradfahrer mit dem Strohhalm gespuckt, die an uns vorbeifahren, wenn wir dann mit dem Auto zurückfahren. Ich sag's jetzt einfach mal. Falls Sie schon mal von einer kleinen Bubble getroffen wurden, ist mal meine Familie. Wie kriegt man die Flüssigkeit in diese Gelee-Bubbles da rein?
Da gibt's verschiedene Wege. Zum einen, es gibt da eine chemische Reaktion, nämlich Alginat reagiert mit Calcium und wird fest. Und wenn du, wird aber sofort fest.
Ja.
Das heißt, es bildet sich eine Schicht. Und am einfachsten, man macht sich's einfach, man mischt halt eine Substanz mit Alginat zum Beispiel oder mit Calcium.
Mhm.
Man könnte jetzt auch einfach Joghurt mit Wasser mischen und dann funktioniert das auch. Das ist vielleicht nicht genügend Calcium, aber so ähnlich. Und dann friert man es einfach ein in so kleinen Mulden.
Ja.
Und dann hat man diese kleinen eingefrorenen Dinger, die wirft man in ein Alginatbad.
Aha.
Und dann bildet sich diese Haut und es wird dann wieder flüssig.
Ach so.
Das kann man auch noch verschieden, also man kann dann die entweder Alginat oder Calciumbad machen und je nachdem.
Aber das ist ja sehr kompliziert. Kein Wunder, dass so ein Bubble Tea 8,90 Euro kostet, ja. so ein kleines Döschen voll da.
Dabei die Zutaten sind nicht so teuer, das ist eher die Entstehung.
Ja, oder ich dachte, jemand ist da mit so einer ganz kleinen Spritze und spritzt in jede so ein kleines bisschen irgendwie was rein. Das kann nicht sein.
Das wäre eine Horrorarbeit.
Also auf jeden Fall kann man sich das angucken. Das ist alles auf deiner, es gibt eine Webseite dazu, glaube ich.
Genau, eine Webseite und Instagram. Ich habe auch YouTube, da ist nicht ganz so viel los gewesen, weil wir einfach nur nicht weitergekommen sind. Aber da sollte eigentlich auch noch was entstehen.
Gibt's da dann auch Rezepte? Also kann ich das nachkochen, was du da gemacht hast?
Absolut.
Boah, das ist ja toll, sag mal. Also doch gut, du weißt, du hast noch ein zweites Standbein und Köche sind gefragt in Deutschland.
Top, auf jeden Fall.
Aber was, das können wir. Wir können Köche und wir können DJs, oder? Die Deutschen sind gut mit DJs.
Ja, und Literatur.
Wir können auch Literatur, das steht dir als nächstes bevor. Wir können auch Malerei, das kannst du auch, werden wir gleich noch drüber sprechen. Jetzt bin ich erstmal ein bisschen froh, dass du im Studio bist, aber auch enttäuscht, weil ich weiß, du hast auch schon Interviews aus der Badewanne herausgegeben. Da hatte ich natürlich auch gehofft, dass das bei mir vielleicht passieren würde.
Ihr habt hier keine Badewanne aufgebaut. Das will ich anmerken. Ich liebe es, in der Badewanne zu liegen. Es ist für mich, ich habe das eigentlich so als Entspannung, aber es ging dann halt so, dass ich halt, wenn ich mehr zu Hause war, öfter baden war und dann habe ich halt wirklich ein Interview, dachte ich, okay, ich mach's einfach mal.
Durch. Ja.
Ich zieh's mal durch. Ich leg mich in die Wanne und wir machen ein Interview.
Ja. Worauf muss man achten, dass die ich habe jetzt letztens verschenkt eine Halterung, sieht so ein bisschen aus wie bei so ein Tropfhalter bei älteren Leuten im Krankenhaus und zwar ist das, kannst du hinten irgendwo anklemmen und dann ist das so ein Greifarm, der so nach vorne geht und dann kannst du das Handy da so reinhängen und dann weißt du, muss man das nicht die ganze Zeit halten.
Ja, das ist ganz smart. Ich habe sowas mir nämlich auch jetzt zu Weihnachten genau aus dem Grund, wenn man halt irgendwie oder überhaupt allgemein für Interviews oder so, wenn ich die vom Handy machen will oder vom iPad, ist das eigentlich ganz angenehm.
Kannst du das da reinklemmen? Und wenn man zwischendurch braucht man die Hände frei, um wieder neuen Schaum zu schlagen, oder? Falls das Wasser bitte durchsichtig
nicht ganz wird. So interessant
wird. Ja, weil die interessanten Dinge, die schwimmen ja immer wieder nach oben und dann muss man die so die ganze Zeit da, brauchst du ja
besser mit Schaum. Ja, bei einem Interview auf jeden Fall.
Mindestens ein oder zwei Hände frei, um das die ganze Zeit im Zaum zu halten. ich finde das so lustig, weil ich kriege immer Infos über meine Gäste, so skurrile Infos. Und da habe ich wirklich gelesen, hat sich ein Duschkopf ins WC montieren lassen. Das sind meistens die Infos, die rumkommen, wenn Leute zu Inas Nacht gehen und bei Wahnsinn. Ina Müller irgendwie, da kommt dann immer raus, macht Masturbation mit Radieschen oder so. Solche Dinge, die kommen dann immer raus und die bleiben für immer im Netz. Du hast dir einen Duschkopf ins WC schrauben lassen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Der geht auch für die Badewanne. Also der ist in der Mitte.
Gleiche, okay.
Ist der gleiche, aber der ist so gebaut, ist halt wie ein BD.
Das ist ja fantastisch.
Und weil ich bin ganz großer Thailand-Fan und ich bin da, verbringe da meine Winter und da benutzt niemand Klopapier, die benutzen alle Wasser.
Ja.
Die benutzen alle einen Wasserschlauch und ich habe mir das so angewöhnt, dass ich dachte, man, jetzt brauche ich das auch zu Hause.
Ja, das verstehe
und, ich. Und ich habe da nicht jetzt so viel Platz, mir da jetzt ein BD hinzubauen und das ist die beste Lösung dafür.
Oh, ich bin so froh, dass wir das jetzt besprochen haben. Wirklich.
Das ist super angenehm.
Das finde ich auch. Und ja, so, aber so lauwarm, oder?
Ja, klar.
Ja. Oh ja, jetzt kann ich mir gut. Wenn das so von unten dann so, ja. Das könnte ich mir auch. Warte mal, wo ist denn mein Duschschlauch? Oh, der ist sehr weit weg
das
vom
ist zu
Klo.
Weit wahrscheinlich.
Ja, da müsste ich so eine richtige so Gartenschlauch-Variante. Es gibt doch so einen Gartenschlauch, der so wie so eine Spirale, wie so eine alte Telefonschnur
der
ist.
Der zieht sich
du?
Dann wieder zurück. Ja.
Lässt du dann los und dann bang, schnallst der so ans andere Ende des.
Dann zerhaut es dir noch eine Scheibe, musst du aufpassen.
Also wir wollen die Intimhygiene jetzt auch nicht übertreiben. Ja. Also, wir sind beide lauwarm abgeduscht und bereit für alles, was noch kommen mag. Berufswunsch DJ. Ist das so, dass du als Fünfjähriger gesagt hast, wenn ich mal groß bin, möchte ich DJ werden?
Nein. Also ich wollte, ich habe das als Hobby gefunden, aber ich wollte als Kind und sehr lange wollte ich das machen, was meine Eltern machen. Trödelhändler werden. So Entrümpelung machen, in die alten Wohnungen gehen.
Ja.
Das fand ich total toll. Ich bin als Kind manchmal mit und dann halt als Jugendlicher habe ich auch ein bisschen mitgeholfen. Es war immer spannend, es war immer toll. Man hat Sachen gefunden, wo du denkst, das gibt's gar nicht. Und
und man hat Wohnungen gesehen, von denen man auch dachte, das gibt's gar nicht.
Ja, da gibt's schon ein paar Schicksale, da gab's auch ein paar traurige oder harte Sachen, die ich dann gesehen habe, aber alles im Allen eher eine spannende Sache.
Mhm, glaube ich. Okay, also Trödelhändler und DJ ist sehr, sehr, sehr weit auseinander. Wie nähert man sich dem Beruf? Und es ist ja ein harter Beruf, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Viel Spaß, viel alles, aber eben auch ganz schön viel Disziplin. Oder wie auch immer, Ekstase. Wir werden es in allen Varianzen gleich durchsprechen.
Beides
super, perfekt. wie nähert man sich der ganzen Sache an? Für die da draußen, die sagen, DJ, das wäre doch vielleicht auch was für mich.
Also für mich war es einfach, es ist geboren aus dem Hobby. Ich habe nämlich angefangen mit so 15 Musik zu sammeln.
Mhm.
Und das fing mit Rock an, also eher eine andere Richtung. Und ist dann durch einen Zufall in die Hausrichtung gekommen. Also ich habe Platten gefunden bei mir im Hausflur, aussortierte.
Ja,
also
ich die deine Eltern noch nicht in ihre Hände gekriegt hatten.
Nee, Schrott vom Nachbarn, denke ich mal. Okay. Der Nachbar war wohl DJ. Ich weiß bis heute nicht, wer das war.
Oh nein, der sollte sich jetzt melden. Wenn Sie mal Nachbar waren von Franz Zimmer, bitte melden. Dann haben Sie ihn auf die richtige Spur gebracht.
Da stand aber Falk an der Klingel. Vielleicht würde er es nie rausfinden. Weil das war nämlich die Wohnung von meinem Dad und der hat einen anderen Nachnamen. Und das wird jetzt, glaube ich, schwierig. Gibt es nicht so eine Sendung, wo Leute gesucht
bitte
werden?
Bitte melde dich.
Bitte melde dich?
Ja.
Ja, das wäre doch die richtige
bitte
Sendung.
Bitte melde dich.
Ja, auf jeden Fall durch diese Platten im Hausflur dachte ich dann, wow, was ist das denn für Musik? Ich habe mir Plattenspieler besorgt, um das zu hören überhaupt erst, weil ich hatte nur CDs anfangs.
Mhm.
Und ja, über diesen Weg ging es dann weiter, dass ich gesagt habe, ich möchte mehr von dieser Musik. Dann habe ich angefangen zu suchen. Da war es mit dem Internet noch mau.
Ja.
Und ich wusste auch nicht, wo man sowas herkriegt. Dann bin ich in so Funk-Läden, Funk-Soul, da gab es dann zumindest so ein bisschen was Moloko, Jamiroquai. Es ging dann zumindest so ein bisschen in die Richtung, aber immer noch nicht klassische Hausmusik. Bis ich dann Läden gefunden habe in Berlin, hat doch
ich wollte gerade sagen,
gebraucht.
Ja, aber trotzdem warst du in Berlin ja noch ganz gut angesiedelt, weil du kannst auch in einer anderen Stadt sitzen, da wärst du bis heute nicht DJ. Also
Ich dachte halt, okay, das ist halt irgendwie, kommt aus UK, kommt aus, keine Ahnung, ich war 17, 18 Jahre alt, da wusste ich, hatte ich keine Ahnung von und ich kannte keine DJs und so und ja, aber auf jeden Fall ich war getriggert, ich hatte Bock auf diese Musik, das wurde mein Hobby dann, dass ich zu Hause ein bisschen aufgelegt habe und daraus dann ist dann entstanden, dass ich wollte die Musik selber machen, die ich da gehört habe. Und das nahm dann seinen Weg.
So, jetzt mal, es interessiert mich wirklich, weil ich glaube, da gibt es viele Leute da draußen, die wissen, was ein DJ ist, und aber wie du genau arbeitest. Also du setzt ja deine Musik zusammen, weil du bist ja nicht, du stehst ja nicht selber an der Gitarre oder am Schlagzeug. Nein. Oder so. Du setzt deine Musik zusammen aus unterschiedlichen Elementen, die du dir einkaufst, runterlädst, holst du dir Leute, die das für dich spielen, und du nimmst das auf? Wie muss man sich das vorstellen?
Da gibt es so viele Varianten. Es ist sehr, sehr komplex. Also es kann sein von, ich verwende einen Sample oder ich mache einen Cover oder ein Remake von einem Song, bis hin halt, ich schreibe einen Song. Also ich sitze mit von ganz Anfang bis ganz Ende, oder ich bin später im Prozess drin. Es gibt keine Formel dafür, wie so ein Song entsteht.
Manchmal, aber wenn du ihn selber schreibst, dann darfst du doch die ganze Kohle behalten. Wenn du ihn jetzt samplest mit irgendeinem schon existierenden Song von irgendeinem Star, dann musst du ja alles abgeben.
Ja, also das ist natürlich die Sache. Also, aber es ist halt auch nicht so, dass man jeden Tag einen Hit schreibt.
Richtig, das weiß ich übrigens auch von Freunden.
Und ich bin gerade jetzt während der Pandemie, also 2 Jahre, ich saß wirklich sehr, sehr viel in so Songwriting-Sessions, heißt das. Und ich glaube, in der ganzen Zeit sind vielleicht 2 Songs entstanden, wo ich mit in den Sessions war, wo ich sage, die bringe ich raus. Das heißt, es ist viel Arbeit dahinter, viel Herzblut auch, und manchmal ist es sehr traurig, weil man hat einen Song, man glaubt an den, oder man sagt, und dann kriegt man halt viel Gegenwind, oder man merkt halt selber, dass die Story dahinter ist vielleicht schön, aber der Song, der kickt niemand, der hookt niemand.
Wem spielst du es denn vor? Oder ist das dann in der Session, wird das schon klar, ist irgendwie gut, aber ist ein Rohrkrepierer?
Das kann schon manchmal klar werden, aber man versucht ja, man will ja das Beste draus rausholen, und man versucht noch, das Beste aus dem Song rauszuholen. Im Idealfall nimmt es vielleicht jemand anders, der den Song viel besser unter seine Fittiche nimmt. Also der sagt, hey, ich mach den Song, ich produziere den aus, dann habe ich nur die Demo gemacht.
Okay, verstehe. Bist das für dich, wenn du einen neuen Song machst, ist das dann wirklich, dass man so eine, also ich stelle mir das wirklich vor, dass man so dann sein Innerstes nach außen kehrt. Ist das auch als DJ so, oder ist das eher als Singer-Songwriter, wenn du sagst, ich bin verlassen worden und meine Liebe und ich sterbe und so? Oder bist du auch als DJ jemand, der sagt, ich gebe da jetzt alles rein in diesen Song, was ich habe?
Kommt ist so ein bisschen tagesabhängig.
Ja.
Also es gibt so Tage, da habe ich so richtig was auf dem Herzen.
Ja.
Und dann will ich das in Musik bringen. Also es gibt auch auf jeden Fall ein paar Songs, die auch so wirklich, das bin ich. So, und aber es gibt auch Tage, wo ich dann halt, ich komme in eine Session und da hat schon jemand eine Idee und dann springe ich mit drauf. Also das Schönere ist natürlich, dieses ideale Bild von einem Song ist natürlich, ich komme ins Studio und banne meinen Herzschmerz oder irgendeine tolle Geschichte in Musik. Aber so ist es nicht immer.
Nee. Träumst du dann davon nachts, von der guten Melodie? Ich hätte so Angst
schon.
Als Musiker, ich bin ja nur Interpret, sag ich jetzt mal, ja. Also, aber ich hätte so Angst irgendwann, dass man so sagt, du, ich glaube, alle Songs, alle Musiken, alle Melodien wurden schon mal irgendwie so ähnlich geschrieben. Weil es ist ja nur eine bestimmte Anzahl von Tönen. Ich denke mir immer, irgendwann ist mal alles miteinander so kombiniert, dass man sagt, haben wir schon, kennen wir schon.
Es gibt ja keine Melodie mehr, die man neu machen kann. Das gibt es ja gar nicht. Aber Musik lebt ja auch ist ja was sehr Schnelllebiges, oder es ist ja sehr, es bewegt sich ja mit den Generationen, und jede Generation möchte ja irgendwie ihre eigenen Sachen haben. Es ist egal, welche Melodie. Die Melodie, ich meine, es gibt Hip-Hopper, die jetzt klassische Stücke neu auferlebt haben.
Ja.
Oder, und es geht halt eigentlich nicht unbedingt um die Melodie partout, dass es die schon mal gab. Es geht darum, um das Gefühl, was die Leute jetzt haben. Und wenn dann ABCDFU kommt und die Generation denkt sich, ja, den Mittelfinger hochstrecken, wir sind gegen alles, wie halt jede Generation. Und dann passt das, dann ist das geil für die. Und die Melodie gab es bestimmt schon mal irgendwo.
Warst du auch eine Generation, die den Mittelfinger hochgestreckt hat?
Absolut.
Gegen was hast du den Mittelfinger hochgestreckt?
Also ich bin gegen Polizeibrutalität auf die Straße gegangen, für die Freiheit, für Abu Jamal, Mumia Abu Jamal hieß der, glaube ich, genau. Also ich hatte viele Freunde gerade so aus der sehr linken Szene, und ich habe mich da sehr wohl gefühlt.
Erfahrungsgemäß fängt man ja ganz weit links an, und dann wandert man so bisschen weiter, also nur so ein bisschen weiter in die Mitte. Nicht nach rechts, aber ein bisschen weiter in die Mitte tatsächlich. Lustig, wenn man dann mal eigene Kinder hat und so, und dann gehen die in die Schule und dann so, dann manche Sachen sieht man dann irgendwie lustigerweise ein bisschen mit anderen Augen, aber ich finde, man muss links anfangen.
Ja.
Sonst entwickelt sich ja, also je weiter rechts du anfängst, desto schlechter wird es tatsächlich.
Dann wird es vielleicht später noch rechter und das ist ja.
Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Ich könnte mir vorstellen, du wirst natürlich jetzt auch als so ein Star-DJ, der du jetzt tatsächlich bist, natürlich auch angefragt um deine Meinung, oder?
Mhm. Genau, also viele Leute wollen natürlich dann irgendwie, dass ich eine politische Aussage mache, dass ich mich zu Sachen erkenne und das finde ich grundsätzlich immer sehr heikel. Also nicht, dass ich jetzt meine politische Meinung nicht irgendwie kundtun möchte, aber Politik muss man halt, sag ich mal, muss bedacht, man muss sehr viel drüber nachdenken. Egal, jedes Posting kann politisch sein. Das ein gutes Beispiel war, ich bin ja sehr LGBTQ plus unterstützend und ich habe einen Witz gemacht sozusagen und der wurde falsch verstanden. Da ging es irgendwie bei TikTok darum, dass ich ein Video aufgegriffen habe, da hieß es ja, alle Jungs und alle Mädchen, wann hattet ihr eure erste Periode? Und ich habe halt irgendwie nur ein Video gemacht, wo ich erstaunt gucke.
Ja.
So, und daraus wurde ein riesen Sturm irgendwie auf TikTok. Und da habe ich erst gemerkt, okay, ich muss vorsichtig sein mit so Themen, die sind halt, sag ich mal, gerade heute sehr sensibel.
Das ist die große Frage. Muss man wirklich vorsichtig sein? Oder ist es eben nicht so, dass inzwischen alles politisch gelesen wird und man eben vielleicht sich davon auch irgendwie, ich kenne das sehr gut, ich habe schon ganz schön viel Quatsch erzählt in meinem Leben, ja. Und ich dachte mir immer, die Leute kennen mich doch. Ich erzähle seit 20 Jahren Quatsch. Die können das einordnen. Und plötzlich, bums, kommt der eine Tag, wo keiner mehr irgendwas versteht, sondern alle nur sagen, hat sie da einen Fehler gemacht? Hat sie am Ende jemand beleidigt? Und ich habe eigentlich noch nie in meinem Leben jemanden beleidigen wollen. Und ich dachte immer, die Leute wissen das, weißt du? Und ich glaube, da muss nicht nur der Sender muss daran arbeiten, sich noch sich noch deutlicher auszudrücken, sondern ich finde, es müssen auch die Empfänger daran arbeiten, nicht überall irgendwie was Schlimmes zu vermuten. Ich finde in dubio pro reo, ja, die Leute meinen es eigentlich in der Regel ja nett. Und wenn man dich anschaut, wenn man sieht, was du machst und wenn man deinen Track Record verfolgt, dann muss man das doch richtig einordnen können.
Ja, aber das ist eine komplett andere Generation, die dann da unterwegs ist und die halt sich dann über solche Dinge aufregt. Ich sehe das auch so wie du, dass man halt, dass irgendwie da auch der Empfänger vielleicht nicht ganz so gereizt sein
mehr
sollte.
Humor.
Bisschen mehr Humor mehr nehmen Humor. Kann. Es war halt, es ist gekennzeichnet gewesen als Humor und
ich finde das ganz schlimm, dass wir jetzt überall in Klammern dahinter schreiben, lacht oder Achtung,
Humor
und so. Das ist für mich der Tod, weil ich natürlich ehrlich gesagt in jeder Aussage irgendwie versuche, Ironie unterzubringen und ich dachte immer, es wird verstanden, aber deswegen, ich mache das auch so wie du. Ich halte mich aus den politischen Themen eigentlich raus. Ich werde oft gefragt, willst du nicht was zu MeToo sagen? Willst du nicht was zu Frauenpower sagen? Und ich denke mir immer, ich habe manche Sachen nämlich wirklich nicht so gut durchdacht. Ich bin total so aus dem Bauch raus und ich würde mich um Kopf und Kragen reden, obwohl ich eigentlich auf der richtigen Seite stehe. Gibt es eine richtige Seite? Ja.
Ja, ich sehe das auch so, aber genau das ist es. Ich habe auch bei, als diese Debatte mit dem Black Lives Matter war, da habe ich so einen Schiss gehabt, irgendwie darüber zu reden, weil ich irgendwie da gerade so ein paar Talks hatte mit und in einem Livestream halt auch eine Schweigeminute gemacht habe und so weiter. Und ich hatte jedes Mal wirklich einen Frosch im Hals, dass ich was Falsches sage für die richtige Sache.
Ganz genau. Und das ist so schrecklich, dass weil man eigentlich, will man überall sagen, ja, ich unterstütze euch, aber gleichzeitig denkt man, wenn ich jetzt vergesse, einmal die Veganer nicht auch noch zu erwähnen irgendwie oder so, dann bist du gleich wieder im nächsten Quatsch drin irgendwie.
Und deswegen, man muss reflektiert an diese Sachen rangehen. Es ist nicht, dass man vielleicht die Sachen gar nicht machen sollte oder so. Gerade, man sollte Witze machen, man sollte Ironie mit einbringen. Das finde ich großartig, aber man muss halt so beim Ansatz öfters überlegen. Das geht mir leider so. Und
Ich finde es auch, und weißt du was, ich sag so oft, es ist auch mal schon ganz nett, wenn man mal 10 Minuten nicht politisch ist. Weißt du, wir haben ja früher uns auch so Inseln der Unterhaltung gegönnt und haben gesagt, jetzt hauen wir mal 90 Minuten auf die Kacke und jetzt sagt mal keiner, oh Gott, die Welt ist so schlecht und da draußen gibt es so viele Missstände, weil das wissen wir ja. Und ich finde, man muss auch mal zwischendurch sagen, jetzt machen wir mal kurz Ruhe. Oh, hallo, eine Kochmütze ist in meinem Ding. Pass auf, ich spiele ein Spiel mit dir und die Redaktion, die hatten jetzt wieder eine Woche Zeit, um sich was Tolles einfallen zu lassen. Na? Habt ihr Hunger? Falls nicht, tut es uns schrecklich leid. Lieber Franz, liebe Barbara, wir spielen nämlich heute Neues vom Mixer. Wir haben gehört, dass Franz gern kocht. Dass Barbara gerne isst, ist allen bekannt. Deshalb soll es heute ums Essen gehen. Also, wenn man das so sagen kann. Ihr bekommt gleich ein Tablett mit 3 Gläsern. Darin befindet sich jeweils ein gemixtes Gericht. Aha. Also schön püriert und zermatscht. Ihr wisst schon, es war vorher mal ein richtiges Essen. Bitte erratet, wie das Gericht heißt. Wer öfter richtig liegt, hat gewonnen. Oh, I love it, wir werden essen. Guten Hunger.
Wahnsinn.
Setz die Kochmützen auf. So, du hast eine Kochmütze? Ja. Ich setze die, guck mal, die ist so schön groß. Oh, wie schön, hier kommt schon ein Tablett. Ich liebe es, wenn Tabletts gereicht werden.
Es ist alles braun.
Ja, natürlich. Aber es ist ein bisschen dünnpfiffbraun, mittelbraun, mangobraun. Warte mal kurz, ich muss die Kochmütze. Wie schaffst du das, das da drauf zu setzen? Warte, ich mal versuch das.
Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es Erfahrung ist, weil Kochmützen trage ich höchst selten.
Schade, sie stehen dir nämlich so gut.
Ach, toll. Danke.
Smöreprütz, Smöreprütz. Ach, Himmel, Arsch und Zwein. Warte mal kurz. Ich hab's. Ich hab doch eigentlich. Sehr gut. Das ist fantastisch. Du, wie du auch aussiehst. Du siehst aus wie ein Schlumpf. Ja. So, also pass auf, geht los.
Und du bist bei den Crips.
So, also ich möchte. Ach, überall Haare.
Von wo
wir
nach
probieren
wo?
Das erste. Guck mal, und dazwischen gibt es so, Kaugummi. Dann für danach gibt es einen Kaugummi, aber ich glaube erst
so
für danach.
Eklig ist, ja, ja.
Nein, eklig ist es bei uns
glaub nicht. Glaube ich nicht.
Aber ich rieche, ich meine ja schon so ein bisschen, also wenn du, boah, hier beim ersten, da riecht irgendwas so ein bisschen fies. Also da rieche ich Rotkohl.
Mhm.
Du auch?
Mhm.
Dürfen wir uns
und
abstimmen?
Das, weiß ich nicht.
Wir sind
also,
doch Gegner.
Gegner. Also die 1.
Ich leg mich fest.
Mhm. Ich auch. Sollen wir es aufschreiben, oder?
Nee, wir sagen es einfach. Ich sag Sauerbraten mit Knödeln und Rotkraut.
Ich hätte jetzt Roulade gesagt.
Oh, wahrscheinlich hast du recht. Aber ist es auch so ein bisschen säuerlich?
Aber Roulade hat ja auch so ein bisschen Säure.
Du hast recht. Also du sagst Roulade, ich sag Sauerbraten. Wir öffnen die Lösungskarte.
Du hast die Lösungskarte.
Und sage... Rinderroulade, du Arsch!
Woo.
In aromatischer Soße mit würzigem Rotkohl und Kartoffelpüree.
Püree,
der Punkt
okay.
geht an dich. Der Punkt geht an dich. Super gut. Zweites so. Glas.
Die 2.
Oh, das könnte mir aber jeden Tag hier gefallen. Sehr dickflüssig. Süßlich bisschen, gell?
Ja, ja. Boah, voll schwierig.
Was ist denn das für eine Konsistenz?
Also ich würde sagen, Karotte ist dabei.
Ja, aber auch so Linse. Oder was ist denn das? Nee. Ich habe gleich das Glas leer.
Mm.
Ist wirklich schwer. Oder sind das Nudeln?
Mm.
Ich glaube, das ist Spaghetti Bolognese.
Nein.
Doch.
Dafür ist zu süß.
Mm. Nein, ich meine, hast du die gesehen da draußen? Das haben die ja selber gekocht.
Weil es zu süß ist? Nudel könnte es auf jeden Fall sein.
Mm. Das ist eine schöne, al dente gekochte Nudel mit einer Soße.
Mm. Aber das könnte ich jetzt...
Könntest du nicht da... Okay, dann...
Aber so, Nudeln, da wäre ich nicht drauf gemacht.
Also, ich würde sagen, Hähnchen süß-sauer, sag ich doch. Mit Ananas und Paprika. Und Langkornreis.
Gut, das hätte ich jetzt so gar nicht.
Ach stimmt, das ist der Reis. Das, was ich als Nudel...
Ich, wenn
dabei
es geschreddert
liebst du Reis.
Ist, ja. Aber wenn es geschreddert ist...
Ja, schmeckt alles gleich. Ja. Schon mal ein kleiner Ausblick aufs Alter. Du isst angeblich Reis zum Frühstück.
Mhm. Oh. Also kommt drauf an, wenn ich frühstücke, esse ich gerne Reis einfach.
Und dann dazu?
Boah, alles was irgendwie... Also entweder so gebratenen Reis oder Reis mit... Was es vom Vortag noch übrig gibt und ein bisschen Reis dazu oder so.
Mhm. Ich kann es voll verstehen. Mhm. Ich finde auch in diesen ganzen asiatischen Ländern, dass man so herzhaft zum Frühstück schon so das richtig...
Lieb ich.
Oh, ja. Ich kann alles schon morgens essen. Alles. Ich bin auch immer diejenige, die diese Bohnen, diese englischen Bohnen beim Frühstücksbuffet nimmt.
Mhm.
Oh.
So, wir haben wieder Säure.
Mhm. Wir haben Säure und da ist Fleisch wieder drin, würde ich sagen.
Mhm. Wieder Rind?
Ja.
Gulasch? Hm. Nee.
Könnte Gulasch sein, oder? Gulasch und Kartoffeln. Sollen wir uns festlegen?
Ja.
Okay. Das ist eine Durststrecke für die Leute zu Hause, die nichts schmecken, uns nicht hören, die nur Geräusche hören. Ja, wir liegen ganz super komplett falsch. Rostbratwürstchen mit würziger Soße und Kartoffelpüree und Weinsauerkraut. Da ist die Säure.
Aber ich finde das auch, die drei Essen, muss ich sagen, die hatten ja alle so eine Säure.
Ja.
Das hat es, finde ich, schwieriger gemacht.
Total.
Wenn wir hier noch Pancakes gehabt hätten oder so. Das
ja, ja. Ja, ja, aber die haben sie selber gegessen und nicht püriert. Was ist jetzt? Ach, und jetzt? Was sollen wir jetzt
wieder
machen?
Abgeräumt.
Ach, das Kaugummi essen. Ich esse doch jetzt kein Kaugummi, wir sind beim Radio. Einmal kurz rein, anlecken.
Ich riech mal dran. Mm. Ich nehme einen Schluck hier Tee. Boah.
Ich finde ja nicht, ich finde ja, wenn man so, kennst du Leute, die immer Kaugummis essen, kurz bevor es ans Küssen geht? Hassig.
Das geht nicht.
Nee. Mm-mm. Also ich will doch nicht irgendwie nach Erdbeer Spearmint irgendwie da jemanden riechen.
Oder so Mundspray.
Oh, es gibt so viele Fehler, die man machen kann. Sind wir schon drüber weg. Ich ziehe meine Kochmütze aus.
Ach ja, ich ganz vergessen schon. Also das war jetzt die Alters-Challenge, oder was?
Wir freuen uns aufs Altenheim-Challenge, war es. Ja,
alles püriert.
Du hast eine neue Single raus.
Ja.
Castle.
Schlösschen.
Castle. Is this, what kind of castle is it?
The Dream Castle.
Okay.
Das ist, ist eigentlich ein bisschen eher trauriges Lied. Also ist so eher Herzschmerzlied.
Okay.
Die Traumschlösser, die man sich gebaut hat, die nicht funktionieren.
Mhm.
Und ich habe ihn nicht geschrieben. Fastboy haben ihn geschrieben. Und ich fand den Song einfach sehr passend. Ich muss sagen, es war halt eine Herausforderung. Mit Hugel habe ich ja zusammengearbeitet, der ist beim selben Management. Wir haben lange gesagt, wir wollen zusammenarbeiten. Und er geht schon in eine ganz andere Richtung. Auch wenn es beides elektronische Musik ist, ich gehe halt mehr in Pop und er mehr in House.
Mhm.
Und da das Passende zu finden. Und dann haben wir halt irgendwie Demos durchgeschaut.
Mhm.
Und passenderweise den Song gefunden und dachten, da machen wir uns ran.
Okay, also das heißt, eine Demo heißt eine Grundlage? Irgendeine
genau.
Grundlage?
Geschriebener Beat, Song.
Ein geschriebener Song.
Aber genau.
Ein ganz normaler Popsong. Und den habt ihr dann euch vorgenommen und
richtig.
Und ihm so richtig Beine gemacht.
Text und Melodie war da, Instrumentalisierung nicht. Genauso wie Arrangement haben wir auch geändert.
Okay, gibt es dann immer ein Video?
Gibt nicht. Doch, eigentlich gibt es immer ein Video.
Mhm.
Wenn es mal keins gab, dann lag es an Sachen, die hinter den Kulissen nicht richtig gelaufen sind. Wir haben schon mal ein Musikvideo gedreht, oder sogar schon zwei, aha, die wir dann nicht genommen haben.
Warum?
Weil die katastrophal produziert waren.
Also ich bin so froh, dass dir das auch passiert.
Ich bin dafür extra nach Amerika geflogen. Wir haben zwei Drehtage gehabt und dann ist das Video so schlecht gewesen und es war nichts mehr zu retten, dass wir es nicht genommen haben.
Oh
bei
Gott,
Bad Ideas war das.
Wie kann das passieren? Also da sind dann einfach Leute am Werk, die Kamera nicht im Griff haben oder es sieht einfach es sieht billig aus, oder?
Es sieht billig aus. Produktionsfirma hat halt irgendwie dann gesagt, ja, Budget ist doch nicht genug und dann haben sie halt irgendwie die wichtigsten Szenen rausgestrichen. Da ging es irgendwie so, eine Szene sollte sein, dass so eine Tomatenschlacht mit so alten Tomaten, sollte so eine Schlacht auf einer Straße stattfinden, was eigentlich so ein tolles Ding gewesen wäre.
Ja.
Haben sie komplett gestrichen.
Mhm,
und dann haben wir halt wirklich nur so Szenen gedreht, die halt so billig aussahen. Und dann, ja.
Ja, es ist gar nicht so einfach, glaube ich, der Musik dann so einen Look zu geben. Und es muss ja, braucht man ein Musikvideo noch? Wo gucken sich die Leute das an? Bei YouTube?
Genau, YouTube ist doch irgendwo noch ein wichtiges Medium. Vor allen Dingen halt, also Deutschland ist vielleicht noch nicht mal das wichtigste Land für YouTube, aber wenn man jetzt irgendwie Richtung Polen, Russland oder also im Ostblock, da ist YouTube zum Beispiel noch wichtiger.
Okay, na gut, also dann musst du richtig dir was Tolles einfallen lassen. Castle, also da sehe ich dich. Viele lustige Leute, alle bunt gekleidet, Türmchen und so weiter und so fort. Und ein bisschen Herzschmerz. Okay, das musst du dann auch noch unterbringen. Du malst, du wolltest Kunst studieren.
Ich wollte mal Kunst studieren, ja.
Malst du noch? Hast du ab und zu Zeit?
Sehr, sehr selten. Also ich kritzel nur noch ein bisschen, weil eigentlich habe ich immer gerne gemalt, also weniger gezeichnet und gerne Großformatik. Und dafür braucht man halt ein Atelier.
Ja,
und das habe ich nicht. Und auch irgendwie diese Muße dazu, bei einem großen Bild, selbst wenn man grob malt, braucht man lange.
Mhm.
Und da bin ich irgendwie nicht mehr reingekommen, seit vielen Jahren nicht mehr.
Schade. Aber jetzt irgendwann ist es ja mal so weit, dass du dann sagst, jetzt nehme ich mir einfach ein Atelier und dann ziehe ich mich da halt notfalls nur ein paar Tage im Monat zurück.
Vielleicht.
Kannst du deinen Gefühlen Ausdruck verleihen in deinen Bildern?
Ja, auf jeden Fall.
Das finde ich so toll, wenn man das kann.
Also die Bilder waren wahnsinnig passend irgendwie für mich in meiner ja. Zeit, wo ich das gemacht habe. Und die haben dann doch, wenn ich mir die angucke, viel so von der Zeit wiedergespiegelt, was mich bewegt hat. Und ich wurde dann immer weniger persönlich immer weg von Figürlichen. Ich habe dann abstraktere Sachen gemalt, wo ich mich einfach im Schaffen wohlgefühlt habe. Weil man auch so einen Schaffensprozess irgendwie so ein High.
Ja.
Irgendwann, man kann 12 Stunden durchmalen, ohne einen Schluck Wasser zu trinken, ohne zu essen. Man ist in diesem Bild drin. Und dieser Schaffensprozess, der hat mir sehr viel Spaß gemacht und sehr viel gegeben eine Zeit lang.
Ich finde es ganz toll. Ich kann es gar nicht. Also ich kann ganz gut zeichnen. Ich kann sogar manchmal so zeichnen, dass man jemanden, wenn ich den zeichne, dass man den erkennt. Aber jetzt mal so mal, was du fühlst und so. Ein Haus, ein Weg, ein Baum, ein Auto, eine Garage. Ich bin so spießig in meiner künstlerischen Ausdrucksweise. Das fühle ich. Ich fühle die Garage. Die habe ich nämlich nicht. Die hätte ich gerne. Nein, überhaupt nicht. Aber ich kann es einfach überhaupt nicht. Ja. Und das ist das Tollste. Meine Kinder, ja, die haben einfach mit 3 so geile Bilder gemalt, dass ich die alle aufgehängt habe. Und ich schwöre dir, du kannst es nicht erkennen. Also so eine Pinselführung und dann da noch so ein Klecks und Ding und dann so geile Farben gemischt irgendwie. Und es war richtig, richtig, richtig toll.
Kinder können besser zeichnen, als dann, wenn man älter wird. Ja. Weil die viel, viel besser, vielleicht die Motorik noch nicht so, aber die begreifen viel bessere Umwelt, wenn du, die Hände sind zwar nicht originalgetreu, aber da sind 5 Finger dran. Und wenn du einen Jugendlichen hast, der schafft das nicht mehr.
Mhm.
Also weil ich habe auch Kinder von Freunden irgendwie, die zeichnen und so. Und das war für mich auch so eine Erkenntnis, wow, dieses Bewusstsein ist viel besser dafür.
Mhm. Ja, man muss sich da irgendwie, das muss man sich bewahren. Aber ich bin einfach künstlerisch nicht begabt. Aber es ist ja auch okay. Es macht mich so menschlich, weißt du?
Man muss doch nicht alles können.
Stell dir mal vor, die Barbara-Kollektion, jetzt malt sie auch noch eigene Bilder. Es wäre einfach zu viel. Es wäre ein Ticken zu viel.
Ausstellung machen.
Ja, ich finde Koffer, Tapeten, Zeitschrift, Fernsehen, reicht ja auch.
Du hast schon sehr viel.
Ja, finde ich auch. Was würdest du machen? Also wenn du dir jetzt irgendwas aussuchen darfst. Also du kochst, malen hast du wenig Zeit, du machst deine Musik, aber wenn du dir jetzt irgendein Produkt aussuchen dürftest, wofür du wirbst, also das ist alle Farben, was würdest du machen?
Etwas, was ich nicht schon mache.
Ja.
Wow.
Was ist irgendein Produkt, wo du sagst, das würde ich gerne mit meinem Leben füllen?
Könnte mir vorstellen, dass es ein Lebensmittel ist, ja.
Oh ja.
Aber ich weiß nicht, also die Sachen, die sich gut vermarkten lassen, auf die habe ich gar nicht so Bock. Also so Soßen oder also die so sag ich mal, die Sachen, die sich halt verkaufen, easy verkaufen, lange halten, das wäre gar nicht so meins. Ich würde irgendwie irgendwas Frisches, irgendwas, was tagesaktuell ist. So.
Die alle Farben Gurke.
Sowas. Eigene Züchtung. Das wäre doch Lebensmittel. So.
Ja.
Und also wie ich vor kurzem entdeckt habe, es gibt roten Spitzkohl. Jetzt.
Warte mal,
das haben sie gezüchtet.
Ja,
Spitzkohl in Rotkohl. Mm. Die haben die beiden zusammengebracht. Mm. Sowas, irgendwie dann, keine Ahnung, Weintrauben mit Mango gemixt oder weiß ich was.
Ja, das sollen die sich doch jetzt einfach mal anstrengen und dann dir was vorschlagen. Los. So, ich kriege aber 20%, weil ich habe die Sache angestoßen, falls so. Ich bin da.
Ich hab hier den Vertrag schon vorliegen.
Ja, ganz genau. Wenn du ganz kurz hier unten unterschreibst, sign your name, unten rechts.
Es ist nur wegen den Rechten beim Radio.
Ach, ich bring dich ganz groß raus. Was inspiriert dich? Also ich glaube, hier in Berlin leben wir ja eigentlich schon in einer Stadt, die man schon als inspirierend bezeichnen kann. Du bist ja sogar hier geboren und immer hier aufgewachsen. Aber wenn ich deinen Instagram-Account sehe und überhaupt die Bilder, die von dir so im Umlauf sind, dann ist das eigentlich immer Beachlife und es ist immer draußen und es ist immer bunt und es ist nicht so sehr Berlin.
Das war jetzt Beachlife, weil ich mich verdrückt, weil hier wurde ja alles geschlossen, meine Gigs wurden abgesagt, da habe ich gesagt, was will ich denn bei -5 Grad und Regen und noch nicht mal Schnee.
Noch nicht mal -5 Grad, sondern 2 Grad, was noch schlimmer ist.
Noch schlimmer, genau, gefühlte 10, -10. Ja. Und was soll ich da in Deutschland? Und dann habe ich mich nämlich abgesetzt für jetzt knapp 2 Monate.
Und warst wie immer in Asien?
Ich war 2 Wochen auf den Malediven und dann, während ich da war, wurde nämlich alles abgesagt. Dann bin ich nicht nach Hause, sondern weiter nach Thailand.
Oh, jetzt mal ganz ehrlich, das stelle ich mir das Coolste auf der Welt vor. Man ist irgendwo und sagt dann, lass mich mal in meinen Koffer gucken. Ich habe eine Badehose, ein paar Socken, eine Unterhose, den Rest kaufe ich mir.
Das war auch cool.
Oh, dann brauchst du auch nichts, oder?
Das hat sich richtig angefühlt, das zu machen, weil einfach auch so viel Negativität passiert ist und so viel mit den, also klar, irgendwie ein Part war das Absagen dieser Shows. die wir seit 2 Jahren nicht machen können in Deutschland. Und dann die Temperatur und alles und dann Leute negativ. Dann denke ich mir, was soll ich denn? Ich kann es jetzt entscheiden. Ich kann von da aus zumindest remote so gut arbeiten, wie es geht. Und dann habe ich das gemacht.
Hm. Wie arbeitest du denn dann? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du liegst irgendwo in Thailand am Interviews? Strand oder so. Also da kannst du Interviews tatsächlich machen.
Ja, ich habe viele Tage Interviews gemacht. Das Internet ist besser da als bei uns in Deutschland. Muss man mal so dazu sagen. Ich hatte weniger Probleme mit meinem Internet als die Leute, mit denen ich die Interviews hatte.
Ja.
Das ist bezeichnend. Und deswegen, das ging super. Also selbst du, ich kann auf dem Reisfeld da stehen und habe besseres Internet als hier bei mir in meiner Wohnung inmitten von Berlin.
Mhm. Wenn du ein Lied schreibst oder einen Song machst, wann kannst du das besser? Ist das, also ich glaube ja, dass die ganzen großen Künstler, und zu denen gehörst du ja auch, eigentlich oft aus Unglück und Drama eigentlich mehr Inspiration schöpfen als aus so Happy-Go-Lucky-Zeiten. Ist das bei dir auch so?
100%. Also das würde ich so unterschreiben und das geht auch den meisten so aus. Die besten Songs entstehen in Krisen. Also das, was wonach man sich sehnt. Wenn es einem gut geht, sehnt man sich nicht nach dem Schlechten. Mhm. Und fast alle meine Songs sind entstanden im Berliner Winter.
Ja, aber dann bleib doch mal hier.
Naja, also so der Herbst, der Winter waren immer die Zeiten, weil zum einen klar, die Festivals, da habe ich keine Zeit. Aber ich komme von den Festivals zurück, dann brauche ich eine Pause und dann wird's kalt.
Mhm.
Und genau in dieser Zeit, in dieser kalten Zeit, draußen grau, da entstehen all diese sommerlichen Songs von mir.
Ist das toll. Sehr, sehr interessant. Ich glaube, ich glaube zum Beispiel, dass jemand, der ist wie ich, ja, also ich bin immer... ehrlich gesagt, wirklich immer gut gelaunt und ich habe so eine unheimlich große innere Freude in mir, egal was passiert um mich rum. Und ich glaube aber, das würde mich nie zu einem guten Musiker machen, weil ich habe einfach nicht diese Abgründe in mir.
Also ich bin auch von Grund auf ein sehr fröhlicher Mensch, aber ich bin ja dann trotzdem in Lagen, also sagen wir mal so, das hat ja Facetten und auch trotzdem Up and Downs. Es ist ja nicht so, dass fröhlich gleich fröhlich ist. Also ich bin grundsätzlich einfach ein Mensch, dem geht's von innen heraus gut. Ich mag, was passiert, ich mag mein Leben, ich mag das alles. Und trotzdem, wenn es draußen grau ist, ist es draußen grau. Und dann sitzt man halt da und denkt, bisschen Sonne wäre schön. Und dann, also ich sag das jetzt sehr reduziert, aber dann fängt man halt an, fröhliche, sommerliche Musik zu machen. Mhm. Und ich glaube, es muss nicht sein, dass es mir wirklich beschissen geht. Weil wenn es mir wirklich mal schlecht geht, dann setze ich mich auch selten ins Studio.
Ja, ja. Ja, ja. Es muss so ein Mittelding sein. Genau. Aber es muss eine starke Emotion sein. Ich habe schon oft den Felix Jähn interviewt, den ich ganz wunderbar finde. Und der hat, glaube ich, ja einen guten Weg gefunden, aber auch über die Extreme sehr bewusst zu leben. Also der ist ja ganz voll in dem ganzen Thema Meditation und auch eben Asien und Rückzug und Kloster und Schweigen und so als Gegenpol zu eben auf der Bühne stehen und alle tanzen zu deiner Musik und du bist der Chef. Brauchst du sowas auch?
Ich brauche das nicht unbedingt. Also ich glaube, ich bin mit mir selber einfach im Reinen und ich glaube, ich hatte ja auch nicht das, ich glaube bei ihm ist ein Unterschied ist, dass er sehr, sehr jung den Erfolg hatte und bei mir war das gar nicht so. Mhm. Also ich habe meine ersten Erfolge gehabt mit meinen Anfang 20ern, aber es war alles nichts Großes und wirklich diesen, dass ich wirklich erfolgreich war, war erst ja mit Ende 20 und ich glaube, dass da einfach auch Weichen gestellt werden, wie entspannt ist man mit sich selbst und dafür hat er vielleicht auch gar nicht die Zeit. Und bei mir war es halt einfach, ich bin aufgewachsen, ganz normal. Und da baut man sich schon so sein Surrounding.
Voll. Und jetzt auch mal, ich würde, auch wenn ich noch so begabte Kinder hätte, ja, ich würde die nicht versuchen zu überfördern oder so zu fördern, wenn die noch so jung sind, weil es gibt im Ernst keine einzige erfolgreiche Geschichte eines jungen Kindes, sage ich mal, oder Jugendlichen, der sehr erfolgreich war und dann das durchhalten konnte und irgendwie zu einem stabilen, gesunden, glücklichen Erwachsenen reifen konnte. Das gibt's einfach nicht.
Ja, es macht dann ja, und also Erfolg macht ja partout nicht unbedingt glücklich. Mhm. Es ist ein toller Job oder es ist halt etwas, ich liebe das und das ist auch, es hat viele Extreme und man hat manchmal auch irgendwie negativ, klar, aber man wird nicht glücklicher mit mehr Erfolg.
Nee. Aber ohne Erfolg
wird man auch
nicht glücklich.
Nein, aber ich glaube nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen meinem Glück und jemand, der vielleicht irgendwie an der Tankstelle Kassierer ist.
Ja.
Wir können beide gleich glücklich sein. Es ist vielleicht natürlich entspannter für mich an bestimmten Punkten, aber das entscheidet ja nicht über das Glück.
Du hast einen schickeren Koffer.
Ich habe einen schickeren Koffer.
Als vielleicht der an der Tankstelle arbeitet. Du hast gesagt, du beklebst den die ganze Zeit mit Aufklebern und willst ihn irgendwann für einen guten Zweck versteigern. Wie muss ich mir den Koffer vorstellen?
Wir wollten das schon machen und dann war aber war das so überschattet von diesen Corona-News, dass wir das...
Nee. Geil. Warte bitte, bis die Welt wieder frei ist für deinen
bis
Koffer.
Bis alle wieder reisen können.
Ja. Was ist das für ein Koffer?
Ein Remover.
Ein schwarzer Koffer und der ist voll mit lauter Aufklebern.
Komplett. Auf der Tour gesammelt, auch ich habe Radios in überall, ich habe von vielen, vielen Leuten mir die zuschicken lassen, die Bock hatten, mir da so Firmen, weiß ich was. Alles, was gepasst hat, habe ich irgendwie mit eingebaut. Es wurde auch ein Kunstwerk. Schon auch der Koffer, der Vorgänger davon, da sind mir leider die Räder so kaputt gegangen, nicht mehr zu reparieren.
Ja.
Der ist auch mit auf dem Cover von meinem Album Sticker on My Suitcase gelandet.
Nein.
Doch, deswegen.
Ach, wie toll. Also, für die unbedingt irgendwas von dir haben wollen, die sollen einfach nur dranbleiben, oder? Weil irgendwann gibt's den Koffer zur Verlosung.
Das mache ich auf jeden Fall noch. Das ist bloß einfach wirklich, das war dieser Zeitraum, wo es dann halt plötzlich losging. Es gab ja nichts anderes mehr in den News und es war irgendwie dann einen Koffer zu versteigern oder irgendwie.
Oder auch zu verkaufen, kann ich dir aus sicherer Quelle sagen. Es wurden auch sehr wenig Koffer gekauft. Ich weiß das rein zufällig.
Das weißt du.
Aber dafür umso mehr Tapeten, weil die Leute haben alle zu Hause renoviert. Hast du auch renoviert in der schlechten Zeit?
Bisschen, ach gar nicht so doll. Ich bin relativ frisch in meiner Wohnung gewesen, also 2 Jahre.
Okay.
Dann brauchte ich noch nicht renovieren.
Bist du auch so ganz reduziert? Ich kenne ja ganz viele. Nee. Ich hab wieder Kopfschütteln. Nee, nicht weiter drüber sprechen. Weil es gibt ja ganz viele deiner Kollegen, zum Beispiel Vincent Weiß, hatte ich letztens hier, super Typ, mega erfolgreich, hat eine WG, hat einen Rucksack, eine WG, okay gut, der hat irgendwie 12
Oldtimer.
Der hat,
glaube ich, eine WG und eine Wohnung, glaube ich.
Und ein Castle.
Ja, ich glaube, das
wirkt
aber besser.
Aber die Story mit der
besser.
WG ist einfach besser.
Genau, der auch Alvaro Soler.
Ja,
auch,
der wohnt ja noch bei seinen Eltern.
Ja, also WGs.
Mich würde es nicht stören, wenn die Eltern im Nebenzimmer wären, ehrlich gesagt.
Ich bin mir sicher, die haben alle ihre anderen Wohnungen. Und die wohnen dann auch in ihren Suiten in den Hotels.
Ja.
Also ich glaube, das ist eine Nummer zu viel. Es wirkt total toll und bodenständig. Und irgendwo, klar, ich habe auch mein bodenständiges. Also ich gehe auch mit meinen Freunden ganz normal um und was auch immer.
Aber Wohnung,
so einen gewissen Luxus, den gönnt man sich schon.
Finde ich auch. Ich würde immer all mein Geld ausgeben fürs Wohnen. Mache ich auch.
Ja, damit es einem gut geht.
Mache ich auch.
Da ist man am meisten, oder mir geht es so, zumindest war ich es die letzten 2 Jahre, meine Wohnung, warum soll es da nicht irgendwie das Tollste sein?
Ja, ich sehe es genauso. Aber hier bei uns ist auch schön, oder?
Wunderbar.
Sag mal, hast du, der Stuhl dreht sich, siehst du das? Das Mikrofon funktioniert, die Tische sind genau in der richtigen Höhe. Also ich würde mal sagen, hier haben wir 10 von 10 Punkten erfüllt. Ich sag's ungern, Franz, aber wir sind schon durch.
Ja.
Es ist so hart.
War sehr schön.
Ja, so eine Zeit geht einfach sehr, sehr schnell rum, aber... Was du uns zurücklässt, ist ja deine Musik. Castle, neue Single.
Ja.
Und überhaupt alles super läuft. Wir bleiben in Kontakt und
Vielen
wir
Dank.
Spielen dich rauf und runter.
Ich danke.
Tschüss.
Tschüss.
Clemens, das lege ich dir ans Herz. Wenn noch was im Mixer ist, draußen, schlürf doch nochmal raus.
Ach du, ich muss jetzt auch gleich los. Und ich hatte
so eine Roulade mit Senf und Krautsalat, das ist einfach, sage ich jetzt mal, in der gemischten Kombination ein absoluter Wahnsinn. Toll, dass er da war, alle Farben. Ich meine, ist ein Superstar, hat eine ganze Menge zu tun, aber bei uns war er jetzt schon. Und wir addieren ihn zu unserer Liste der Topstars, die sich schon die Ehre gegeben haben. In der nächsten Woche geht's weiter, dann haben wir einen neuen Star hier am Start. Bis dahin, alles Gute, eure Babs.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de